Der Sommer neigt sich dem Ende entgegen, aber heute gehen wir nochmal eine Runde surfen. Wir surfen auf einer Erfolgswelle, vielleicht ja auch auf einer Euphoriewelle, denn wir beschäftigen uns mit dem Aufsteiger, mit dem VfL Potsdam. Gerade in die zweite HBL aufgestiegen, jetzt schon in der ersten Runde vom DHB-Pokal erfolgreich gewesen. Den TuS im Essen einfach mal rausgehauen. Wir sprechen drüber, über das, was da gerade in Potsdam passiert. Bob Hanning ist heute zu Gast, der Trainer vom VfL. Jetzt geht's los. Viel Spaß mit der neuen Folge. Hallo, hallo, einen wunderschönen guten Tag. Willkommen zum zweiten HBL-Update, dem Podcast zur zweiten Handball-Bundesliga, jeden Donnerstag neu. Mein Name ist Finn Ole Martins, kurz vorm Handball-Reporter und Moderator aus Hamburg. Heute, ich habe es gerade schon angekündigt, der Trainer vom VfL Potsdam zu Gast. Bob Hanning, den müssen wir euch gar nicht groß vorstellen. Er ist gerade mit den Adlern in die zweite HBL aufgestiegen und am letzten Wochenende, da hat er schon im DHB-Pokal gewonnen. 32-27 gegen den TuS im Essen. Ein ganz schön besonderes Spiel für ihn, denn das ist seine Heimat. Da kommt er her, das ist sein Club. Das wird er auch gleich im Podcast erzählen, auch schon vorausblicken auf den ersten Spieltag. Das wird auch sehr besonders. Da trifft er nämlich auf seinen ehemaligen Spieler, auf Ica Romero, den er ja vor einigen Jahren zu den Füchsen Berlin holte. Wie das passierte übrigens, erzählt er heute auch. Bevor wir reinstarten, ihr werdet es ja mitbekommen haben, fast alle Zweitligisten waren am Wochenende im Pokal schon aktiv. Die meisten haben sich auch schadlos gehalten, bis auf die Wölfe Würzburg. Die haben in Fürstenfeldbruck mit einem Tor Unterschied verloren, 24-25. Und auch Eintracht Hagen ist ausgeschieden mit -2 in Finnhorst, 26-28 beim TuS verloren. Und das Spitzenspiel hat das gehalten, was es versprochen hat. Hüttenberg gegen Eisenach, der vierte gegen den dritten in der zweiten Liga der Vorsaison. In die Verlängerung ging das Spiel und am Ende gewann Hüttenberg 40-39. Ein Handballfest. Die HSG Konstanz, die ist ausgeschieden gegen den VfL Gummersbach 29-35. Und Dormagen verliert das direkte Zweitligaduell beim HC Elbflorenz Dresden deutlich 21-31. Am Montag ist die HSG Nordhorn-Lingen ausgeschieden und hat mit 20-22 in Rostock verloren. Letzte Saison in der Liga dort schon unterlegen und jetzt also auch im Pokal. Damit sind 8 Zweitligisten also insgesamt aus dem Pokal ausgeschieden. Wenn ihr diesen Podcast hört, heute an diesem Donnerstag am 1. September kommt er ja raus, dann wird auch schon die zweite Runde ausgelost sein. Das Ganze ist allerdings nach Aufnahme dieser Folge erst geschehen, gestern am Mittwochabend nach dem Pixum Supercup. Es geht also endlich wieder los in der Liquimoli HBL, in der zweiten HBL und wir schauen jetzt auf den VfL Potsdam. Am Dienstag war ich in Berlin bei Bob Hanning in Füchsetown. Da war er gerade bei den Füchsen Berlin, die er zuletzt auch trainiert hat als Ersatz für Jaron Sievert, der gesundheitlich gerade nicht am Start sein konnte. Bob Hanning hat also die Füchse trainiert, er hat Potsdam trainiert, das alles nacheinander. Und irgendwie hat er uns dann mit dem zweiten HBL-Update noch reingedrückt. Dafür bin ich sehr dankbar, dass er sich da ein kleines Zeitfenster von so gut einer Dreiviertelstunde freigeräumt hat, um noch einmal vor dem Saisonstart sein, ja, kann man sagen, Projekt. Ihr müsst es am Ende selber bewerten. Sein Projekt, seine Arbeit auf jeden Fall in Potsdam, die ja auf jeden Fall Früchte trägt, so viel muss man sagen, beschreibt. Wohin führt der Weg der Adler mit den vielen jungen Spielern, die jetzt ja dieses Ausbildungskonzept Berlin endgültig komplett machen. Die Füchse Berlin in der ersten Liga, Potsdam in der zweiten Liga, Füchse 2 in der dritten Liga. Diese Rahmenbedingungen beschreibt jetzt Bob, auch die Idee dahinter, das Konzept dahinter. Ich wünsche euch ganz viel Spaß mit der neuen Folge und habe noch einen Hinweis in eigener Sache. Am Montag haben wir natürlich, wie schon in der letzten Saison, wieder auch zum Saisonstart ein Highlight-Magazin. Jede Woche neu auf Sportdeutschland TV auf YouTube. Da findet ihr die Zusammenfassungen von 3 Partien am Wochenende. Das kommt immer dann zum Wochenstart raus. Jetzt geht's rein in die Folge mit Bob Hanning. Viel Spaß! Hallo Bob.
Hallo.
Wie geht's dir?
Mir geht's ausgezeichnet und freue mich jetzt, dass wir in eine, glaube ich, unfassbar schöne Zweitligasaison starten. Bin immer begeisterter Fan der zweiten Liga und jetzt Teil der zweiten Liga zu sein, macht mich besonders glücklich.
Es geht ja auch gleich besonders los für euch mit Ica Romero als erstem Gegner. Da sprechen wir gleich ausführlich drüber. Wir haben ganz zu Beginn immer eine Rubrik, die heißt Radio Baumgarten von Simon Baumgarten, dem ehemaligen Profi von Stuttgart, letzte Saison noch bei Rimpa gewesen. Der stellt uns die Gäste vor. Die müssen wir eigentlich nicht vorstellen, aber die Rubrik ist Pflicht. Hier kommt unser Außenkorrespondent Simon Radio Baumgarten.
Wie stellt man denn eines der Gesichter des deutschen Handballs nur vor? Den Manager, den Trainer, den Macher, den Buchautor. Der Draufgänger, der gerne polarisiert, aber der auch immer seine Meinung sagt und sprichwörtlich dorthin geht, wo es weh tut, aber die Zügel dabei stets fest in der Hand hat. Der extrovertierte Cola-Zero-Abhängige, Pulli-liebende Sauna-Enthusiast, der nicht nur Pferde liebt, sondern auch Tabasco. Oder wie ihn keiner nennt, Hans-Robert Hanning. Aber wie viel Coke Zero ist es denn am Tag wirklich? Und wie läuft das Abschlussspielchen zum Ende des Trainings in Potsdam ab? Und was mich besonders interessieren würde, auf wie viele Jahre ist das Projekt Liga 1 in Potsdam angelegt und wird dies weiterhin unter dem Trainer Bob Hanning laufen?
Viele Fragen, die müssen wir heute alle in dieser Folge klären. Erstmal vielen Dank, dass du dir Zeit nimmst. Ich habe gelesen, es ist ein voller Terminplan, gerade auch mit den Füchsen hast du ein bisschen das Training übernommen. Wie viel Schlaf hast du die letzten Tage bekommen?
Also in der Tat ist der Kalender jetzt so voll, dass es für Persönliches keine Zeit bleibt. Aber das gibt so Situationen im Leben, wo man auch mal einspringen muss. Und wenn man jetzt einen Erstligisten auf das erste Spiel vorbereitet und einen Zweitligisten, ist das sicherlich ein bisschen einzigartig. Aber wir hoffen, dass Jaron schnellstmöglich das Bundesliga-Team wieder übernehmen kann. Deswegen haben wir uns dazu entschieden, die Zwischenlösung einfach zu wählen, um keine Unruhe in das Bundesliga-Team zu kriegen. Und auf der anderen Seite kommen mir die Potsdamer Jungs immer wieder entgegen, im wahrsten Sinne des Wortes, indem sie dann auch ihre Taschen packen und nach Berlin kommen und wir dann auch das ein oder andere Training in Berlin absolvieren. Und das, worauf ich aber am meisten achte, ist tatsächlich, dass ich genügend Schlaf kriege, weil ohne Schlaf gibt's die Power nicht, die du brauchst, um dann auch, ich sage mal, 14 Stunden zu funktionieren.
Also Genesungswünsche gehen auf jeden Fall raus. Das ist erstmal das Wichtigste. Vorneweg gute Besserung an Jaron Siewert. Wie ist der normale Trainingsplan bei Potsdam, wenn alles seinen gewohnten normalen Gang geht? Wie oft trainiert er in Berlin, wie oft in Potsdam?
Normalerweise ist es immer so, dass sie montags ein Krafttraining machen in Potsdam, dass sie Dienstag den ganzen Tag bei mir in Berlin sind, dass sie mittwochs ein Krafttraining machen, dass wir donnerstags und freitags dann komplett in Potsdam sind. Donnerstags mit der Doppeleinheit, so ist das im Regelfall gelöst. Und jetzt ist es halt auch mal so, dass sie auch mal am Freitag oder am Donnerstag kommen. Jetzt muss die Familie halt komplett zusammenrücken, damit wir auch den maximalen Ertrag uns erspielen können.
Simon hat ein Trainingsspiel angesprochen am Ende. Ist das was Besonderes? Was meint er damit?
Ich weiß gar nicht, was er meint. Es gibt meistens immer noch irgendwas Besonderes zum Abschluss, wo die Jungs sich ein paar Euros verdienen können, wenn sie verschiedene Aufgaben richtig erledigen oder auch die eine andere Strafe auch mal verdienen können, wenn sie eine Aufgabe nicht richtig erfüllen. Von daher geht es meistens mit einem kleinen Spielchen so ein Training auch zu Ende.
Und dann die wichtige Frage, wer nennt dich eigentlich nicht Bob?
In der Tat mein Vater, der immer wieder Robert sagt, weil er der Meinung ist, als Kind nicht Bob getauft. Von daher ist das, aber ansonsten ist es tatsächlich so, dass Bob so eingebürgert ist, dass es kein anderer mehr den richtigen Namen Robert auch ruft.
Telefonierst du mit ihm eigentlich immer noch jeden Abend?
Das tue ich tatsächlich, weil es mir auch was ganz, ganz Besonderes ist. Mit 88 Jahren weiß man nicht, wie viele Telefonate man im Leben noch miteinander führt und wie häufig man sich sieht. Und da er alleine lebt, ist das Ritual. Und er hat einen ganz großen Vorteil, der geht nicht vor 2 Uhr nachts ins Bett. Also anders als viele, viele ältere Menschen, die morgens ganz früh aufstehen, bleibt er auch mal bis 10, 10:30 im Bett liegen morgens. Das kann er auch. Und von daher ist es immer das letzte Telefonat und es ist egal, um wie viel Uhr es stattfindet.
Und was sagt er dann so zum Thema Potsdam? Also wie gefällt ihm das so, was ihr so macht?
Also da muss ich sagen, ich bin froh, dass ich meinem Vater beigebracht habe, wie man Sky guckt, dass er zumindest in der Lage ist, die Spiele der Füchse zu sehen. Von daher hat er von Potsdam noch nicht so viele Spiele gesehen, aber ist natürlich auch sportinteressiert und will natürlich immer wissen, wie es dann ausgegangen ist.
Wenn ihr die Spiele von Potsdam sehen wollt, die zweite HBL, ihr wisst das, dann könnt ihr natürlich alle Spiele auch in dieser Saison auf Sportdeutschland TV sehen. Unter anderem auch das von euch gegen Bietigheim am kommenden Wochenende. Auch besonders für dich, weil es geht gegen Ica Romero. Bevor wir darauf gucken, schauen wir zurück. Pokal, ich habe es eingangs gesagt, ihr habt gegen Essen gespielt. Für dich ein besonderes Spiel, 32-27 gewonnen. Ergebnis stimmt. Was hat dir spielerisch gefallen?
Also für uns war das schon sehr, sehr spannend, weil wir natürlich auch als Aufsteiger nicht wissen, wo wir stehen. Wir haben so gefühlt 2000 bis 2500 Erfahrungsspiele weniger als die Mannschaften, gegen die wir in der zweiten Liga anzutreten haben, aber halt ganz, ganz blutjung in die Besetzung gehen. Und von daher war das für uns ein ganz, ganz wichtiger Gradmesser. Wir haben uns bewusst in der Vorbereitung für Lemgo, für den HSV, für die Füchse und auch fürs Kern entschieden, weil wir einfach mal sehen wollten, wie treten wir gegen diese Mannschaften auf, und in der Qualität wird halt jeder Fehler auch offengelegt. Und wir haben schon gegen den HSV gesehen, dass wir vieles aus den ersten drei Spielen mitnehmen konnten, um dann uns auf dieses Tusem-Spiel auch vorzubereiten. Und die Aufgabe von den Jungs ist, schnellstmöglich Zweitliga-Handball zu adaptieren. Wir haben zum Beispiel zwei ganz tolle Mittelspieler mit Maxim Orloff und Moritz Sauter. Trotzdem ist es in der zweiten Liga zu spielen, Verantwortung zu übernehmen, zu führen, immer noch was anderes als in der dritten Liga, wo du ja doch die Situation hast, dass du zwei, drei gute Spieler gegen dich hast. So hast du in der zweiten Liga natürlich eher mal 10 Spieler, die mindestens auf einem hohen Niveau spielen können, das zu adaptieren. Darum ging's. Wir haben das gegen Tusem nach anfänglicher Nervosität, wie beide Mannschaften gehabt. Das sah grausam aus, so was wir die ersten 7, 8 Minuten da so stattgefunden haben. Haben wir die Scheu abgelegt, haben dann wirklich sehr, sehr gut gespielt und uns den Vorsprung erarbeitet und haben dann das Quäntchen Glück gehabt Anfang der zweiten Halbzeit, als der Tusem umgeschaltet hat auf eine 5-1-Deckung und wir keine Lösung hatten, dass der Tusem daraus keinen Nutzen gezogen hat. Und so hat sich das Ergebnis dann dementsprechend immer weiter ausgebaut und hat dann hinterher für einen souveränen Sieg gereicht und war ich mit sehr vielen Themen auch sehr einverstanden.
Essen ja selber auch noch eine junge Mannschaft, oder?
Ja, wir haben natürlich schon auch schon ein paar Spieler, die auch in der ersten Liga gespielt haben, als sie mit unserem jetzigen Trainer Jaron Siewert aufgestiegen sind, und haben viele junge Leute dazugeholt, die auch die Klasse adaptieren müssen aus Dormagen, aber sie haben schon auch mit Morante, mit Elwanger, mit Chesney, haben sie natürlich schon viele auch erfahrene Spieler.
Ich habe eingangs gesagt, wir surfen heute mal mit dir so auf einer kleinen Euphoriewelle. Gibt es die überhaupt? Also Aufstieg und gleich mal erste Pokalrunde erfolgreich gewonnen, würde zumindest vom Papier her dafür sprechen.
Ja, ich bin ja kein so großer Euphoriker und deswegen haben wir uns auch die Spiele ausgesucht gegen diese Top-Teams, um auch auf dem Boden zu bleiben und zu sehen, was uns eigentlich noch fehlt. Viele Spieler wollen mal in die erste Liga kommen und von daher ist es einfach wichtig, dass sie sehen, was fehlt uns eigentlich noch, dahin zu kommen. Haben natürlich alle auch noch die Zeit, weil sie eben alle auch sehr, sehr jung sind. Und also für Euphorie ist eigentlich wenig Platz, mehr für Arbeit und Leidenschaft.
Aber was kommt denn auf die zweite HBL mit Potsdam jetzt zu? Ist es tatsächlich ein Paukenschlag gewesen, wie ich gelesen habe, dass ihr in Essen gewinnt? Oder ist es nicht eher auch ein Fingerzeig, mit uns ist zu rechnen?
Also ich habe eine Sache gesagt im Vorfeld. Wir möchten jedes Spiel gewinnen. Und wir möchten auch wirklich in jedes Spiel reingehen, um es zu gewinnen. Und wir wollen uns auch darauf vorbereiten, also mental vorbereiten. Und trotzdem kann es sein, dass wir vielleicht am allerletzten Spieltag durch ein tolles Spiel die Klasse halten und trotzdem eine tolle Saison gespielt haben. Ich kann das gar nicht für mich sagen, wo geht der Weg des VfL hin, wie entwickeln sich die Jungs. Das, was ich sagen kann, es gibt keine Mannschaft, die sich bei mir nicht im Laufe eines Jahres gesteigert und entwickelt hat. Und die jungen Spieler werden das auch dieses Jahr wieder tun. Und Michael Hegemann, mit dem ich ja nun auch sehr gut befreundet bin und den ich auch viele Jahre trainieren durfte, hat gesagt, Mensch, ihr spielt relativ einfach, aber ihr seid individuell so stark. Und ich glaube, das ist er. Wir haben keine 40 verschiedenen Auslösehandlungen, sondern wir beschäftigen uns von Montag bis Freitag mit dem Besserwerden unserer Spieler und nicht damit, wie wir taktisch eine Mannschaft angreifen wollen, gegen die wir gerade zufällig am Wochenende spielen werden, sondern bei uns gilt die Ausbildung über alles und wir wollen versuchen, die individuelle Qualität in Kleingruppenarbeit auch zu lösen. Wo das hinführt, werden wir sehen. Wir werden jede Mannschaft schlagen können, da bin ich fest von überzeugt. Wir werden gegen jede Mannschaft auch verlieren können. Davon bin ich leider auch überzeugt. Und das wird sich dann halt zeigen, wie gut wir sind. Aber wir sind kein vielleicht so ganz typischer Aufsteiger, wo man sagt, naja, also die steigen auch wieder sofort ab. Dafür wollen wir uns nicht hergeben und ist auch nicht in meiner Denkweise oder meiner Mentalität verankert, jetzt bewusst zu sagen, Klassenverbleib ist das größte aller Ziele, sondern das größte aller Ziele ist, das Maximum zu erreichen.
Was auch immer das ist.
Was auch immer das dann sein wird.
Ich habe gerade mal hier geblättert und ein Zitat von dir rausgesucht. Ich glaube, es war aus dem Sportbuzzer. Die haben auch gefragt, ob das Verfehlen eurer Ziele letzte Saison überhaupt mal ein Thema war. Da hast du gesagt, diese Gedanken sind gar nicht in meiner DNA. Wie hast du diese Mentalität nach Potsdam bekommen?
Ja, das ist eine gute Frage, indem ich viele Spieler von mir mitgebracht habe, die jung sind. Es war wirklich so, der VfL hat 9 Jahre versucht aufzusteigen, aber das tust du halt nicht mit dem Mund, sondern das tust du halt auf dem Platz und das tust du mit einer Mentalität. Und viele Spieler, die ich früher hatte, waren ja auch schon da. Und ich glaube, dass viele junge Spieler haben wir mitgebracht und haben einfach diesen Verein sportlich einmal umgekrempelt und haben gesagt, was geht. Und ich habe das große Glück gehabt, dass ich mit Daniel Deutsch einen tollen Partner hatte an der Seite. Nicht jeder ist bereit zu sagen, ich gehe jetzt mal ins zweite Glied. Ich war immer Cheftrainer und ich mache jetzt einfach mal, ich bin jetzt mal bereit dazu, den Weg mitzugehen. Und von daher haben wir das sehr intensiv, sehr gemeinsam an 2 Stützpunkten auch gelöst gekriegt und alle haben Hunger auf diesen Erfolg gehabt. Und das ist, glaube ich, das Wichtigste. Und wir haben irgendwann ein Vorbereitungsspiel gehabt gegen Skjern und weiß gar nicht, wie ich auf die Idee gekommen bin. Alle waren zufrieden und ich habe ihnen dann gesagt, oh, hier habt ihr die 9. Habe ich ihnen eine 9 aufgezeichnet und gesagt, oh, jetzt habt ihr 9 von 10 Punkten. Und wir haben das richtig gemacht, das. Sage ich, aber wenn ihr die 9 seht, sehe ich auf der anderen Seite eben die 6. Und das fehlt. So, und diese Mannschaft, und das ist das Schöne an ihnen, und das ist das, weshalb ich sie auch wirklich so liebe, die sind mir nicht böse. In dem Moment. Die sagen, naja, klar, der Alte ist nie zufrieden, aber die sagen, der hat ja auch recht und sind dann bereit, am nächsten Training zu sagen, ja, okay, wir haben eine Halbzeit gut gespielt gegen Lemgo, wir haben geführt, trotzdem haben wir das Spiel nicht gewonnen und trotzdem haben wir es schnell hergeschenkt und sie wollen es im nächsten Training besser machen und das ist das, was ich ihnen immer versuche. Natürlich kannst du als Trainer immer sagen, ich setze ein Ziel niedrig, dann habe ich auch kein Problem drüber zu springen und kann immer sagen, ich habe die Ziele erreicht. Das ist nicht meins und das ist auch nicht das, was ich mit der Mannschaft erarbeiten will.
Ich erinnere, wir haben uns letzte Saison in Altenholz gesehen, als ihr da gespielt habt und da wart ihr relativ erfolgreich, aber hast du hinterher gesagt, eigentlich erstmal egal, wie viele Spiele wir gerade gewinnen, ich will, dass unsere Abwehr steht, ich will, dass unsere Struktur nach vorne geht, das ist quasi das, was du sehen willst, diesen Fortschritt in eurem eigenen Spiel.
Genau, das ist das, worauf es mir ankommt und deswegen freue ich mich so, weil es wird ja jetzt ganz andere Voraussetzungen. Jetzt fahren wir zu Auswärtsspielen mit vollen Hallen, und da musst du das erstmal durchbringen, dein Spiel. So, ne? Und gegen erfahrene Spieler, gegen Spieler, die sagen, ich lasse mich doch hier nicht von der A-Jugend an der Nase rumführen, von so vielen jungen Leuten und die Körperlichkeit dagegen setzen. Dann hast du diese Stimmung, das ist ja die zweite Liga, das ist ja, also ich liebe wirklich die zweite Liga. Also ich liebe die zweite Liga mehr als die erste Liga, weil ich sage, das ist, da können wir gegen den Tabellenführer gewinnen und der Tabellenführer kann gegen den Tabellenletzten zu Hause verlieren. Du weißt nicht, was kommt. Und wenn du die Pokalspiele anguckst, der Tusan gewinnt schon in Potsdam oder Nordhorn gewinnt schon in Rostock. Ja, aber nix. Du musst jedes Spiel neu, und das finde ich, und mit den Zuschauern auch gegen dich in der Situation, das wird eine so mega Saison. Ich warte endlich darauf, dass es losgeht.
Kannst du den, ich meine, wir sind im zweiten HWL-Update, es ist völlig klar, dass die zweite Liga mega ist, aber kannst du diesen Satz nochmal sagen? Du liebst die zweite Liga mehr als die erste?
Ja, kann dir das auch begründen, warum ich das tue. Weil wenn der THW Kiel gegen Hamm spielt, die Hammer werden es mir nachsehen, ist egal, ob sie 20, 25 Mal oder 30 Mal gegen sie spielen, sie werden dieses Spiel gewinnen.
Sie haben letzte Saison einmal in Lübeck verloren.
In Lübeck. Aber das Heimspiel werden sie immer gewinnen. So, und gegen Lübeck werden sie von 30 Spielen auch 29 gewinnen. Und jetzt sage ich, es ist nicht klar, dass das Baling zu Hause gegen Dessau gewinnt. Das ist wahrscheinlich, aber es ist nicht klar. Und davon können wir jetzt, das können wir jedes Wochenende, wenn du zweite Liga tippen willst.
Geht nicht.
Das geht nicht. Und wenn du Bundesliga tippen willst, das geht zu 70, 75, 80%. Und das finde ich ist das, was ist. Und das ist so, da ist auch noch mehr Leidenschaft dahinter. Also da passieren noch mehr Fehler, das ist ja gar keine Frage, weil die Qualität der Spieler natürlich nicht auf dem Niveau ist, wie es beim THW Kiel oder Flensburg oder Magdeburg oder ein Füchsen ist, sondern das wird dann auch noch mehr gearbeitet und da können noch viel mehr Dinge einfach passieren. Und deswegen finde ich zweite Liga, ich finde das einfach wirklich, ich finde es echt, ich finde es mega, freue mich da total drauf.
Also können wir uns auf die Überschrift einigen, stärkste zweite Liga der Welt?
Ich glaube, dass diese zweite Liga manche andere Erstligamannschaften in Nationen durchaus ebenbürtig ist. Also ich glaube nicht, dass die zweite Liga sich vor manch einer ersten Liga in manchen Ländern letzten Endes erschrecken würde.
Das hat Iker Romero letzte Saison auch hier gesagt. Er hat gesagt, also Hälfte der zweiten Liga könnte eigentlich auch in Spanien in der ersten mitspielen.
Ja, Iker ist halt auch schlau und und sagt ja immer, alles ist möglich. und von daher hat er da natürlich da hat er vollkommen recht. Und natürlich gibt es immer Spitzenmannschaften, ne? Also die jetzt auch in Spanien, also da brauchen wir nicht reden, das sind nur 3, 4, 5. Aber ich glaube auch, dass die Spitze der zweiten Liga in Spanien auch mitspielen könnte. Ne? Die würden dann natürlich gegen Mannschaften wie Barcelona verlieren, aber nicht automatisch gegen jede.
Zu Iker kommen wir auch noch gleich, aber worauf freust du dich so? Also gibt es Spiele, auf die du dich ganz besonders freust in dieser Saison, auf Gegner?
Also ich freue mich natürlich immer wieder Spieler zu sehen, die ich selbst trainiert habe. Das ist für mich immer was ganz Besonderes. Natürlich ist das TuS Essen-Spiel für mich immer was. Das ist Heimat. Ich freue mich auf die ganzen Ostderbys, ob das jetzt Dessau ist, Elbflorenz ist, Rostock ist. Ich glaube, das sind auch alles ganz tolle Spiele. Ich freue mich auch, wenn wir in Konstanz spielen. Können es eigentlich durchdicken. Ich freue mich auf jedes Auswärtsspiel, weil das jedes Mal Spaß ist, weil es einfach ehrliche Arbeit ist. Du musst richtig was tun, um es zu gewinnen, und freue ich mich.
Und jetzt geht's gegen Iker Romero. Ich habe nochmal in deinem Buch ein bisschen tatsächlich geblättert. Das muss ich nochmal erzählen, weil dieses Kapitel wirklich witzig ist. Wie du beim Training bist und einen Anruf bekommst von einer spanischen Nummer und sagst, eigentlich gehe ich im Training nicht ran. Aber das hat mich dann doch interessiert. Und dann schreibst du auch, ich kriege ja sowieso zahlreiche Anrufe. Wie viel kriegst du so eigentlich am Tag? Hast du es mal gezählt?
Ja, zwischen 60 und 80.
Und da war dann plötzlich dieser spanische Agent dran und der hat dir gesagt, Iker Romero ist da.
Ja, Iker ist wirklich eine Situation gewesen, die ganz besonders ist, weil Iker auch ein ganz besonderer Mensch ist. Und das schreibe ich auch da. Der hat damit das nicht kaufen müsst, kann ich die Geschichte gerne auch kurz, kannst du ja rausschneiden, wenn es zu lange wird.
Die sagen einfach Hashtag Werbung, dann wissen alle Bescheid.
Ja, okay. Also nee, aber ich bin ja nicht mehr, will ja die Geschichte erzählen. Also Iker war, ich hatte mit Dagoll die Situation, dass wir uns immer, Sigurdsson, immer uns abgesprochen haben, wenn wir beide grünes Licht geben, holen wir den Spieler. Und dann rief der Agent an und sagte, Iker Romero möchte gerne nach Berlin, und wir haben beide sofort gesagt, dunkelrot, viel zu oft verletzt, macht gar keinen Sinn. Und dann habe ich gesagt, also irgendwie, ich muss den mal sehen, weil alleine der schon spannend genug ist, ihn zu sehen und mit ihm zu sprechen. Und bin hingeflogen, die haben WM gespielt in Spanien und in Schweden, und muss sagen, habe ein Gespräch gehabt. Das war eins meiner schönsten Gespräche überhaupt. So, das war so diese spanische Sonne und diese Mentalität. Und ich habe Dago angesagt, Dago, übrigens, wenn du bei Rot bleibst, ist dein gutes Recht, aber meine Ampel ist hellgrün.
Durch ein Gespräch?
Durch ein Gespräch. Es war ein einziges Gespräch, was mich komplett gekippt hat, weil ich gesagt habe, das ist der Unterschied. Ich brauche den nicht für 60 Minuten. Ich brauche den aber für diese Mannschaft und ich brauche ihn mal für den besonderen Moment. Dann haben wir wirklich haben wir ihn kommen lassen. Dann habe ich eine medizinische Untersuchung gemacht. Wir haben wirklich alles untersucht, außer seinen Genitalbereich. Haben wir, glaube ich, von allen Fotos gemacht, was man sich nur so vorstellen kann. Haben das dann dem Athletiktrainer gezeigt, dem Arzt gezeigt. Und die haben gesagt, die kriegen das hin. Und dann hat Dago sich mit ihm unterhalten und hat gesagt, du Bob, ich weiß genau, wovon du redest, den müssen wir holen. Und er hat mir immer gesagt, ja, ich habe immer gesagt, du, aber wir haben nicht so viel Geld, wir sind nicht Kiel, Hamburg, Flensburg, das haben wir nicht. Money no problem. Dann haben wir irgendwann über Money gesprochen und dann habe ich gesagt, was geht? Er, Bob, that's not much. Dann habe ich dir gesagt, wir sind nicht Kiel oder Flensburg. Ja, ich sage, wir haben eine Preisrange und von da bis da und dann kurze Pause, dann sagt er, Bob, I will do, ich mach das. Und dann habe ich gesagt, naja, für den unteren Betrag oder für den oberen Betrag? Dann guckt er mich völlig entgeistert an, Bob, please respect. Sag ich, okay, ich habe verstanden, haben wir den Vertrag unterschrieben und das war das Beste, was dem Verein passieren konnte. Mein jetziger Vorstand Sport hat zwar noch als Marketing-Gag abgetan, um sich dann aber zu revidieren, und obwohl er wirklich alle Spieler kennt und unfassbare Ahnung vom Sport hat auch dafür gesorgt hat, dass wir so eine tolle Mannschaft bei den Füchsen haben. Da hat er sich dann mal geirrt und da waren wir wirklich glücklich, dass wir ihn hatten.
Und ist unter den 70 bis 80 Anrufen, die du so am Tag bekommst, jetzt auch unter der Woche vor einem direkten Duell mal Iker oder habt ihr da gar keinen Kontakt?
Hat mich gerade angerufen.
Echt?
Ja, und wir haben auch einen Videoaustausch gemacht, also wir brauchen ja nicht die Gegner anrufen, sondern können uns schicken. Aber ich habe gerade mit meinem Co-Trainer gesprochen und in der Tat ist das Pokalspiel Leutershausen mit einer schwarzen Linse davor aufgenommen worden, so dass ich es nicht kriegen konnte. Wir haben ihm aber das Spiel trotzdem geschickt, weil es mir persönlich auch egal war, weil wir in der Tat, was ich ja vorhin gesagt habe, uns mit Gegnern sehr, sehr wenig beschäftigen.
Ein bisschen Werbung in eigener Sache, wo gerade schon der DHB-Pokal hier Thema war. Am 15. und 16. April findet ja das Rewe Final Four statt. Die besten vier Mannschaften der Pokalsaison treten gegeneinander an, zum allerersten Mal in der Lanxess Arena in Köln. Und wir haben ein ganz besonderes Angebot für euch, denn es gibt ein Reisepaket, wo nicht nur die Tickets für alle Spiele dabei sind, sondern auch noch Hotel und eine Abendveranstaltung mit keinem geringeren als Henning Fritz. Wird eine Abendveranstaltung geben, die ich moderieren werde. Henning Fritz ist unser Stargast und der analysiert uns erst einmal dieses Wochenende, spricht aber natürlich auch über seine Karriere, die ja mit Köln auch eine ganz besondere Faszination noch einmal hat, denn da ist er ja beispielsweise Weltmeister geworden. Henning Fritz also beim Wochenende beim Rewe Final Four mit am Start. Wie ihr Karten bekommt für dieses oder wie ihr dieses Paket buchen könnt, tr-germany.com ist der Anbieter. Den gesamten Link und alles, was ihr wissen müsst, packe ich euch in die Shownotes. Dann würde ich mich freuen, wenn wir uns sehen am 15. und 16. April in der Lanxess Arena in Köln beim Rewe Final Four gemeinsam mit Henning Fritz. Freue ich mich sehr drauf. Und jetzt geht's weiter mit Bob Hanning. Zurück zu Potsdam, weg von den ganzen Geschichten von den Füchsen. Wie heißt eigentlich eure WhatsApp-Gruppe?
Da weißt du was und das ist jetzt nicht fair, dass du hinterm Rücken, also ich kann das erzählen, wir haben die WhatsApp-Gruppe Aufstieg 2022 genannt.
Das weiß ich aus der Zeitung.
Das weißt du aus der Zeitung.
Das war öffentlich, ja.
Und wir haben einfach nur aus der 22 die 23 gemacht, um die Echt? Mentalität einfach, ich dachte, du wüsstest das.
Nee, das
die Mentalität einfach zu lassen, wir wollen jedes Spiel gewinnen. Ich dachte, du wüsstest das und hättest das jetzt hinterhältigerweise gefragt. Nee, wir haben das einfach gelassen.
Nee, finde ich aber stark, weil das ja auch das Thema ist, was du vorhin gesagt hast mit Mentalität, die du eintrichterst und wenn du jeden Tag in diese WhatsApp-Gruppe reingehst, dann siehst du es ja irgendwann automatisch und speichert sich im Kopf ab. Tatsächlich, es ist ja so einfach.
Ja, wenn es so einfach wäre, dann wäre ich sehr, sehr glücklich. Dann machen wir das nächste Interview dann als Podcast in der ersten Liga. Nee, Spaß beiseite. Also das ist, ich habe es ja gerade auch schon angesprochen. Ich mag es nicht zu verlieren und ich mag auch nicht Zielsetzungen nicht ans Maximum zu bringen. Und von daher finde viele Dinge finden halt im Kopf statt und im Vorfeld im Kopf statt. Hab's vielleicht auch ein bisschen leichter als der eine andere Kollege, weil ich kann mich nur selbst entlassen. Und von daher habe ich auch vielleicht so ein bisschen die Situation, die Erfahrung und die nötige Gelassenheit und die nötige Freude. Und wenn ich irgendwann mal das Gefühl habe, dass es nicht reicht und ich die Spieler nicht mehr folgen, dann würde ich auch sofort die Konsequenzen.
Du hast deinen Vertrag verlängert in Potsdam vor der Aufstiegsrunde, also unabhängig davon, wie die ausging zu dem Zeitpunkt. Warum?
Weil ich wusste, wie sie ausgeht. Wir haben uns von Anfang an diesem Ziel verschrieben. Wir haben gesagt, ja, wir müssen erst die Gruppe gewinnen, dann müssen wir die Aufstiegsrunde gewinnen, dann müssen wir die Spiele gewinnen. Aber ich habe ja auch, es ist ja nicht so, dass wir nicht eine Vielzahl von hochqualifizierten jungen Spielern auch haben. Und ich glaube, dass es da ganz wichtig ist, dass man an Themenfelder glaubt und das auch vorlebt. Und natürlich ist es nicht selbstverständlich, dass man aufsteigt, gar keine Frage. Aber wir hatten die Qualität und mir war auch klar, wir werden von Woche zu Woche besser, weil Junge, das ist ja der große Vorteil an jungen Spielern, die können sich entwickeln, du verwaltest ja nichts. Wenn ich das Bundesliga-Training mache, ist das ein komplett anderes Training, als ich das in Potsdam mache. Also es sind zwei verschiedene Trainer sozusagen in mir, weil du musst dich ja dem Bedürfnis der Geführten ja auch anpassen. So, und das Bedürfnis eines Lasse Andersen oder eines Paul Drucks oder eines Fabian Wiede sind natürlich anders als eines Maxim Orloff, Moritz Sauter oder Tim Grüner. Also von daher glaube ich, ist das immer auch eine völlig verschiedene Herangehensweise.
Du hast über Paul und Fabian, wo du die gerade ansprichst, mal gesagt, das sind so früher so meine Ziehsöhne quasi gewesen. Gibt es in die Richtung auch Spieler in Potsdam?
Ja, also wir sind natürlich durch die Corona-Zeit, ich habe einen überragenden 2002er, 2003er Jahrgang gehabt und die hat ja die Corona-Situation auch komplett getroffen und wir haben hier Polizeiwagen vor der Tür gehabt, weil wir trainiert haben und ich habe einen Hotelflur gemietet, damit sie, weil Internat dann geschlossen hat, ich sagte, ich lasse die bei uns, ich werde ihnen diesen Halt geben, den sie verdient haben. Sie sind zu mir gekommen, um Profis zu werden und meine Aufgabe ist es, sie zu Profis zu machen, weil sie ihr ganzes Leben ja auch in den Sport investieren und dabei auch charakterlich so sauber sind, dass ich mich dafür auch persönlich verantwortlich gefühlt habe und habe es dann gelöst, indem ich ihnen allen Profiverträge gegeben habe. Damit durften sie trainieren.
Das heißt, die Polizei musste wieder abrücken.
Die Polizei war nett übrigens. Die Anzeige kam von ganz anderen Seiten her. Wir haben zwei Anzeigen bei der Staatsanwaltschaft gekriegt. Das war es mir aber wert, weil ich gesagt habe, ich habe eine Verantwortung und ich werde dieser Verantwortung gerecht. Und von daher haben wir natürlich eine besondere Bindung zueinander, die stärker nicht sein könnte in dem Umgang miteinander. Was aber nicht heißt, dass wir das trennen von dem, was auf der Trainingsarbeit ist. Und die Spieler wissen, dass ich es nicht persönlich nehme, aber sie wissen natürlich auch, dass ich eine sehr hohe Erwartungshaltung an sie habe, mehr als ich das vielleicht sogar noch an andere Spieler je in meinem Leben gehabt habe.
Wenn wir schon bei den Jungen sind, also Max Benecke ist ja so einer, Sauter, Orloff, Lasse Ludwig im Tor ist zu nennen. Aber ihr habt auch ein paar von außerhalb geholt, oder? Also zum Beispiel Emil Hansson, der Schwede, der aus Dänemark gekommen ist, so ist es richtig rum, der soll auch ein bisschen Führungskraft werden, oder? So ein bisschen ja. Antreiber werden.
Ja, der ist ja auch noch sehr jung. Ich habe so ein bisschen geguckt, dass ich Talente kriege, die ein bisschen älter sind. Mit der Ausnahme der Torhüter-Situation, wo wir eine ganz andere Herangehensweise hatten und auch mit Joshua Thiele, wo ich sage, die können wir noch besser machen, die kriegen wir noch besser, wenn sie ein individualisierteres Training kriegen, aber die müssen uns auch durch die Zeit führen. Und wir haben zwingend gebraucht zwei Spieler für den Mittelblock, weil wir haben natürlich mit Mathis Langhoff mein Lieblingsabwehrspieler abgegeben an die Füchse 1 und mit Kevin Struck einen Verlust eines Spielers hinnehmen müssen, der uns sowohl in der Abwehr auch das Thema zusammengehalten, Garant war dafür, dass wir mit aufgestiegen sind. Und es ging darum, diese Lücken auch personell zu schließen. Und ich war der Meinung, dass das die beiden Spieler sind, die uns wirklich auch dabei helfen können.
Hansson hat doch jetzt auch gegen Essen schon gut performt, oder?
Ja, das war aber auch sein erstes Spiel, wo er sehr gut performt hat. Jetzt wollen wir nicht anfangen, gleich in riesen Euphoriewellen zu nehmen. Ich habe ihm manchmal gesagt, du stehst dumm rum, und das ist sein Lieblingswort, ist dumm rum. ganz toller Junge auch, hat riesen Bock, besser zu werden, schreibt sich alles in sein Buch, kommt zum Video vorbereitet, und wir haben dann gegen Skjern gespielt. Da sage ich, Mensch, jetzt kannst du uns ja was sagen. Sagt er, gar kein Problem. Dann hat er sein Buch aufgeschlagen und hat uns anderthalb Seiten vorgelesen zu Skjern, was die spielen, was die machen. Überragend. Und also die sind auch sehr zielorientiert und sehr bereit, sich zu verbessern, und hat ein ganz tolles Spiel gegen Tusan gemacht, in der Tat.
Du hast eben im Nebensatz gesagt, es gibt zwei verschiedene Bob Hannings, sozusagen zwei verschiedene Trainer Bob Hanning, je nachdem, welche Mannschaft du trainierst, ob es jüngere sind oder erfahrenere. Was gibt dir denn eigentlich die Arbeit mit jüngeren Spielern, mit Talenten?
Also ich habe immer gesagt, ich habe mich ja bewusst aus dem Zirkus Bundesliga-Trainer verabschiedet, weil mir einfach die Arbeit mit jungen Menschen viel mehr Freude macht, wo du wirklich jeden Tag an der Verbesserung arbeitest, nicht an der Verbesserung des Spielsystems, sondern an der individuellen Verbesserung des Spielers, und weil du denen natürlich auch viel mehr auch mitgeben kannst. Ich habe immer gesagt, ich werde nie mehr Bundesliga-Trainer machen. Das hat die zweite Liga beinhaltet. Jetzt hat sich die Situation einfach so ergeben, dass wir mit Potsdam aufsteigen mussten letztes Jahr, um das ganze Haus nicht also erste Liga, zweite Liga, dritte Liga, wieder dann bei uns, zweimal Jugendbundesliga zu gefährden. Und wir haben viel Geld investiert in den Club, viel auch zurückgekriegt vom VfL an jungen, guten Spielern. Und deswegen haben wir das gebündelt. Und jetzt muss ich auch ganz ehrlich sagen, es gibt zig Gründe, warum man das hätte weitermachen sollen. Der eigentlich ehrliche Grund ist, dass es mir so unfassbar viel Spaß macht, und ich, was ich am Anfang des Interviews auch gesagt habe, ich habe einfach so einen Bock auf diese zweite Liga, das einfach mitzuerleben.
Welche Rolle spielt Potsdam in dem Gesamtkonzept, quasi auch Ausbildungskomplex hier? Also, du hast gerade schon gesagt, Füchse Berlin, Bundesliga, Potsdam zweite Liga, Füchse 2, dritte Liga. Kannst du uns mal die Rolle von Potsdam ein bisschen beschreiben in dem Gesamtkonzept?
Wir können es ja anhand eines Beispiels Nils Lichtlein gerade mal festmachen. Nils ist eines der größten Talente, die der deutsche Handball hat. War jetzt 8 Monate verletzt und ist jetzt in einer Situation, wo wir in der Bundesliga performen müssen, weil wir wollen ganz oben mit angreifen. Er aber Spielpraxis braucht. So, und diese Spielpraxis nicht in genügender Form in der Erstligamannschaft kriegen kann. Also Schritt zurück, paar Spiele bei uns spielen und dann auf dem Niveau, nicht auf dem Niveau der Drittliga, weil das bringt ihm nichts, sondern aber das Niveau in der Zweitliga bringt ihm was. Wir werden gucken, was mit Mathis Langhoff ist. Wie ist die Situation, wie viele Einsatzzeiten kriegt er im Angriff? Der muss auch vorne spielen. Kriegt er nicht genügend Einsatzzeiten, haben wir ein Problem. Und jetzt geht es ja auch um Trainingsinhalt, um gutes Training. Ich nehme Mathis als Beispiel. Diese Woche zweimal mit nach Potsdam, wenn einmal Krafttraining ist, einmal frei ist, damit er Angriffstraining macht. Wieder gegen gute Leute in einem guten Training. Und diese Synergien, zu sagen, die A-Jugendlichen können in der dritten Liga schon eingesetzt werden, die können schon trainieren beim Zweitligisten, das ist Gold wert.
Heißt also, um das mal zu übersetzen, so wie es jetzt ist mit Potsdam in der zweiten Liga, ist das Konzept so, wie ihr oder du es dir gewünscht hast, ihr es euch gewünscht habt?
Es ist genauso, wie ich es haben will. Das Thema ist, ich kann natürlich einen jungen Spieler auch woanders in die zweite Liga geben, aber die Wahrheit ist, nicht, dass ich mir Sorgen mache, dass er nicht genauso gut trainiert. Das können wir alles sagen, das findet alles statt. aber eine Bundesligamannschaft, Zweitbundesligamannschaft, die erste Mannschaft dann des Clubs ist, wird sich immer auf den Gegner vorbereiten, wird immer ein gegnerorientiertes Training machen, wird immer in der Situation anders sein, wenn sie auch viele ältere Spieler haben, die ganz anders, die auch anders betreut werden müssen, als eine Mannschaft, wo es 7-mal im Training Vollgas gibt und wo nicht darauf geachtet wird, was am Wochenende passiert und das eigentlich das Abfallprodukt von allem ist und dann über eine individuelle Lösung dann auch das durchaus erfolgreich sein kann.
Wirst du das die komplette Saison so durchziehen, auch wenn im Frühjahr, ich weiß nicht, worst case, die Situation tabellarisch mal schwierig ist?
Ja, also solange ich verantwortlich bin für diese Mannschaft, wird das so sein. Wir sind auch, glaube ich, die einzige Mannschaft, die nicht 7, ich weiß nicht, ob wir die einzige sind, aber in der zweiten, ich habe nicht alle Spiele gesehen, aber wir spielen kein 7-6, weil ich sage, wir wollen uns 6-6 durchsetzen. Wenn wir nicht gut genug sind, dann reicht's eben nicht. Und wir haben auch bis jetzt nie nach einer Zeitstrafe aufgefüllt. Ich spiele nicht aufs leere Tor, sondern habe gesagt, dann müsst ihr 5-6 eine Lösung finden. Wenn er eine Zeitstrafe kriegt, dann müsst ihr schauen, wie er Gleichzahlsituationen hinkriegt. Und in der Gleichzahl erwarte ich, dass ihr jede Situation löst. So, weil dafür bilden wir individuell in kleinen Gruppen auch wieder aus. Und ich glaube, das bringt denen so viel mehr. Aber ich bin halt auch ein Stückchen, was ich gemeint habe, unabhängiger in meinen Entscheidungen, als das vielleicht andere Trainer sind. Bei den Füchsen ist es in der dritten Liga strikt verboten, diese Dinge zu tun. Also das ist Teil des Ausbildungskonzepts, dass wir es nicht tun. Ich werde jetzt nicht sagen, dass ich in der zweiten Liga nicht einmal auffüllen werde, wenn wir in Stress geraten, es nicht reicht. Werde ich vielleicht irgendwann in der Rückrunde sagen, okay, da müssen wir 6-6 spielen, wenn wir es einfach noch nicht haben in der Qualität. Meine Zielsetzung ist aber ganz klar, das nicht tun zu müssen.
Lass uns einmal die Ausgangsfrage von Simon Baumgarten angehen. Du sagst gerade schon, so wie es jetzt ist, ist es gut, ist es richtig, genauso wolltet ihr das. Füchse 1, erste Liga, Potsdam, zweite Liga, Füchse 2, dritte Liga. Gibt es trotzdem, weil du ja auch sagst, auf der anderen Seite, ich kann nicht verlieren, wir wollen immer das Maximum und wir wissen, was in der zweiten HBL das Maximum ist, egal jetzt ohne mal zeitlich zu werden. Aber gibt es die Vision, mit Potsdam auch oben mal anzugreifen?
Nochmal aufzusteigen, um die Frage konkret zu sagen, da müssten wir Oranienburg nehmen und gucken, dass die in die zweite Liga aufsteigen, dass wir dann den Unterbau da hätten.
Wird das denn überhaupt gehen, Füchse und Potsdam zusammen in der ersten Liga?
Ja, warum sollte es nicht gehen? Also das gehen tut alles, wenn man es will. Wäre eine Option mehr. Aber ganz ehrlich, ich akzeptiere die Frage. Ich akzeptiere, gebe deshalb auch die Antwort so, dass ich nie in meinem Leben einen Aufstieg verhindern würde, weiß aber, dass es sehr, sehr weit weg ist und kann auch sagen, dass die Rahmenbedingungen in Potsdam eher drittligareif sind, was das Umfeld angeht, als bundesligareif. Und wir müssen erstmal da schauen, dass wir uns zweitligareif präsentieren in den Themenfeldern, und nicht von Dingen träumen, die wir jetzt, also überhaupt nicht, könnte der Verein überhaupt nicht angehen.
Wie würdest du den Verein VfL Potsdam beschreiben? Ist er familiär?
Also familiär ist er auf jeden Fall. Müssen eine Menge tun, er war und lebt in der Komfortzone. Und das ist, glaube ich, das ganz große Thema, dass alle wissen, wie es geht, aber 9 Jahre lang es nicht geschafft haben, es umzusetzen. Wir es nicht so geschafft haben, diese Riesen-Euphorie jetzt auch mitzunehmen, wie ich das erhofft habe. Wir sagen, wir haben 550 Zuschauer gegen Tusem, wo wir eigentlich zum ersten Mal als Zweitligist auftreten, dann enttäuscht mich das schon sehr.
Wie viel gehen rein?
Ja, also wir kriegen so knapp 2000 kriegen wir da schon rein in die Halle. Wir haben mit Frank von Beeren jetzt einen Geschäftsführer dazugeholt, der jetzt gemeinsam mit dem Vorstand die Strukturen schaffen muss. Ich traue dem Verein das zu, aber genauso wie ich bei der Mannschaft ein Jahr lang den Finger in die Wunde gelegt habe, werde ich das auch hier tun müssen, damit sich das so bewegt, wie wir alle das erwarten und wie wir das auch alle erwarten können. Aber Im Moment haben wir noch genügend zu tun, um wirklich uns so zu etablieren, wie das ein Großteil der Zweitligisten im Moment tut.
Ich frage auch, weil stimmt das, dass ihr bei Auswärtsfahrten immer Kuchen bekommt von einem Ehepaar?
Ja, es gibt, das ist alles sehr schön, das ist alles auch das macht alles auch Freude. Aber wichtiger als der Kuchen ist, dass Mittelkreis klebt beim absolut. Bundesligaspiel. Und das sind so Situationen, wir können alle nett miteinander sein, aber wir dürfen dabei nie vergessen, dass wir ein Stückchen ehrlich sein müssen und einfach an uns arbeiten müssen, alle um diese großen Ziele, nämlich einfach in Potsdam eine Atmosphäre zu schaffen, wo ganz viele Menschen gerne hinkommen, auch zu realisieren.
Du schreibst in deinem Buch, wir brauchten Silvio Heinevetter für Berlin, weil wir auch ein Gesicht brauchten. Der hat euch das so ein bisschen gegeben. Wer könnte das Gesicht werden für Potsdam?
Ja, also wir haben Gesichter drumherum haben wir genügend, finde ich. Wir haben mit Alex Hasen, ehemaligen Co-Trainer der Nationalmannschaft, der jahrelang im Verein ist. Wir haben jetzt mit Frank von Beeren einen Geschäftsführer, der auch über die Grenzen von Potsdam bekannt ist. Ich glaube, dass wir von dem Thema Gesichter uns natürlich in einer Mannschaft wie dem VfL schwer tun, weil natürlich, wenn wir jetzt sagen, von der Persönlichkeit gibt es ganz, ganz viele, die das können, aber auch da muss man ja ehrlich sein, Maxim Orloff oder Moritz Sauter, um nur zwei exemplarisch zu nennen, deren Zielsetzung ist, erste Liga zu spielen. Und von daher ist das ein bisschen was anderes, als es in Vereinen wie Elb Florenz oder Hüttenberg oder vergleichbaren Vereinen ist.
Zum Abschluss. Ihr seid aufgestiegen und ich bin mir nicht ganz sicher, was gibt es, wenn man aus der dritten Liga in die zweite Liga aufsteigt? Gibt's da einen Pokal, Meisterschaft oder nur?
Ja, es ist so, dass du den Pokal selbst machen kannst und das hat mich so ein bisschen daran erinnert, wie wir es gemacht haben, als wir damals von der zweiten in die erste Liga aufgestiegen sind. Dann kam der Pokal seitens der HBL, der hatte eine Größe von 40 Zentimetern und habe gesagt, wir können unmöglich so einen Pokal in die Höhe reißen.
Damals in Berlin.
Ja. Damals in Berlin und ich weiß noch, wie der Präsident vom Handballverband Berlin sollte es exemplarisch für den DHB übergeben. Wir haben ihm dann einen Riesenpokal hingestellt und er sagt, das ist ja nicht der Originalpokal. Und dann habe ich gesagt, ja, aber das ist der Pokal, den 7000 Leute in der Halle sehen wollen und nicht so einen kleinen Pisspot. Dann hat er sich geweigert, die Siegerehrung zu machen. Dann hat mein Präsident die Siegerehrung gemacht. Diesmal konnten wir selbst aussuchen und der Pokal hatte dann die richtige Größe und steht jetzt in Potsdam in der Vitrine.
Und wo habt ihr so schnell damals einen Pokal herbekommen?
Wir hatten ihn zugeschickt gekriegt damals bei den Füchsen am Dienstag und wir hatten noch 4 Tage Zeit, noch einen Pokal zu besorgen.
Dann habt ihr da quasi drauf reagiert, aber jetzt warst du quasi zufrieden mit dem.
Jetzt wusste ich ja vorher, was kommt und von daher haben wir es gleich www.großdenken.de auch eingereicht.
Sehr gut. Also da war jetzt für Potsdam schon ganz viel drin. Jetzt müssen wir nur noch die eine Frage von Simon klären, was es mit dem Cola-Konsum auf sich hat. Das wollte er ja fragen. Wie viel ist es tatsächlich?
Definitiv zu viel. Die Aufgabe der Physiotherapeuten ist immer in der Icebox 2 Cola Zero zu haben für jedes Training. Und da ich im Moment ja gerade zwei Mannschaften mache, ist das auf jeden Fall viel zu hoch. Und ich würde schon sagen, dass ich so oft 2 Liter, 2,5 Liter Cola Zero am Tag kommen und das weiß ich auch selbst, dass das gepaart mit dem Kaffee zu viel ist. Ich muss das verbessern.
Also da gibt es eine Aufgabe für die Saison am Ende dieser Folge. Ich bedanke mich recht herzlich. Es gibt eine letzte klassische Frage. Wen würdest du gerne mal im zweiten HBL-Update aus der Liga hören? Wer müsste unbedingt mal vorbeikommen?
Also ich weiß ja, dass Ico Romero schon da war. Von daher würde ich den immer gerne hören. Ich glaube, dass Michael Hegemann eine Menge zu erzählen hat aus seinen aktiven Tagen auch und ganz, ganz vielen Jahren beim TuSEM. Also wenn ich den Staffelstab weitergeben würde, dann sicherlich an ihn.
Ist notiert. Bob, vielen herzlichen Dank, dass du da in deinem Schedule heute ein bisschen Zeit für uns hast. Das war das zweite HBL-Update mit Bob Hanning.
Hat Riesenspaß gemacht. Danke.
Danke. Euch vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Und tschüss.